Guten Morgen von mir. Schön, dass ihr alle da seid. Wir stehen in einer sehr spannenden Zeit, gerade hinter uns die Fasten- und Gebetswoche. Aber ich habe immer das Gefühl, dass diese Zeit nicht zu Ende geht, sondern dass es wie eine Tür ist in eine neue Zeit. Dass wir durch das Fasten und Beten etwas eröffnet haben, dass es wie eine Brücke ist in etwas Neues, was Gott für uns vorbereitet hat, prophetisch. Ich habe heute ein Thema mitgebracht und dieses Thema hat mit einer Geburtstagskarte zu tun, die mir übergeben worden ist am Tag meines Geburtstages. Ich habe ganz viele schöne Geburtstagskarten bekommen mit ganz vielen tollen Sprüchen und Texten, aber eine hat mich ganz besonders berührt, weil diese Karte oder der Text drauf oder die Geschichte, die man daraus lesen kann, ganz besonders mit mir zu tun hat. Noch nicht zeigen. Ganz besonders mit mir zu tun hat, weil es um eine Passage geht. Wisst ihr, andersrum gesagt, jeder von uns hat irgendeine Passage, jeder von uns hat irgendeine Stelle im Wort, nehme ich mal an, denke ich, wo du sagst, das ist meins, oder mit dieser Passage, mit diesem Wort identifizieren wir uns gerne, oder beim Studieren des Wortes sagen wir, okay, das ist echt, das prägt mein Leben. Und das ist so eine Passage, das ist so ein Text, was mich richtig prägt und beschäftigt. Und ich habe die Karte gesehen und ich musste echt anfangen, ein bisschen zu weinen sogar. Ne? So passiert das manchmal. Und Benny, von euch habe ich die bekommen. Vielen Dank nochmal, nachträglich. Jetzt könnt ihr die Karte zeigen. Denn das ist das Thema meiner Predigt heute. Damit werden wir uns jetzt beschäftigen. Wir lesen, you see bones, I see an army. Und zwar auf Deutsch, du siehst Knochen, ich sehe eine Armee. Und dieser Spruch, dieses, was wir hier lesen, handelt von Hesekiel 37, 1 bis 14, handelt von dieser Geschichte, von dieser Begebenheit, wo Geist Gottes Hesekiel, einen Propheten, genommen hatte in ein Tal. Und in diesem Tal waren lauter Knochen. Und ich mag diese Passage so sehr, weil dort sowohl Gott selbst, aber auch der Mensch voll involviert sind, voll dabei sind. Und Gott fragt Hesekiel, was siehst du? Und Hesekiel sagt, er sieht Knochen. Und Gott fragt ihn, was denkst du, werden die Knochen leben? Und er spricht mit, die sprechen miteinander. Und Hesekiel sagt, du weißt Bescheid, du weißt es. Und dann sagt Gott, okay, prophezeie über diese Knochen, dass sie leben werden. Sprich, dass sie leben werden. Und dann Hesekiel als Mensch tut das. Er prophezeit, er wiederholt die Worte Gottes, die Gott ihm gegeben hatte. Und in dem Moment, wo er prophetisch über diese Knochen spricht, kommt ein Rauschen. Es kommt ein Geräusch. Vielleicht können wir uns nochmal die Stelle anschauen. Und ich weissagte, wie mir befohlen war, da entstand ein Geräusch, als ich es weissagte, und siehe ein Getöse, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein an Gebein. Es entstand ein Geräusch. In dem Moment, wo der Mensch von Gott Worte gehört hat und sie prophetisch ausgesprochen hatte. Und diese Knochen wurden mit Sehnen, mit Fleisch und mit Haut bekleidet. Und dann hat Gott gesagt, und jetzt prophezeie dem Odem Gottes, prophezeie das Leben Gottes in diese Körper, und sie wurden lebendig. Und es war eine Armee. Und mir gefällt so sehr diese Passage, weil es geschah nichts, als Gott gesprochen hatte, sondern Gott hat diese Autorität, diese Macht der Worte einem Menschen übergeben. Zurück zur Karte. You see bones, I see an army. Ich möchte heute darüber sprechen, dass Gott oft eine andere Perspektive hat als wir, wenn wir die Dinge betrachten in unserem Leben. Er betrachtet die Dinge in unserem Leben aus seiner Perspektive und wir haben eine andere. Und ich denke, uns geht's oft so. Und gerade jetzt, nach dieser Gebets- und Fastenzeit, wisst ihr, wir gehen in diese Zeit des Gebetes und Fastens, weil wir auch viele Anliegen haben. Wir beten für Menschen, wir beten füreinander, wir beten für einen selbst, für die Kinder und so weiter und so fort. Und wir bringen Anliegen, die wir sehen wollen, die wir verändert, geheilt, befreit, freigesetzt sehen wollen. Aber oft ist es so, dass nicht sofort alle Dinge passieren. Aber wir bekommen eine andere Perspektive. Wir bekommen eine andere Sicht auf die Dinge, die wir zu Gott gebracht haben. Er teilt uns seine Perspektive mit. Er teilt uns in der Zeit der Zweisamkeit, wenn wir mit Gott zusammen sind, wie er über die Dinge denkt. Und er lädt uns ein in eine Phase, wo er die Sachen bewegt. Aber er schenkt uns erstmal Frieden darüber. So, Gott hat eine andere Perspektive, er hat andere Sicht über die Dinge, die unser Leben anbetreffen, als wir das oft haben. Deshalb spricht er oft auch zu uns, fürchte dich nicht. Er sieht das aus seiner Perspektive. Er betrachtet unser Leben aus seiner Sicht. Deshalb kann er das sagen, fürchte dich nicht, weil er in Kontrolle ist. Er sieht weiter als wir. Und er weiß, wir brauchen das, weil wir oft nur das sehen, was vor unseren Füßen ist. Oder er sagt, kämpf nicht gegen Fleisch und Blut. Kämpfe nicht gegen Menschen, gegen Arbeitskollegen oder Verwandten, wie auch immer. Kämpf nicht dagegen innerlich, sondern lass es los. Es ist nicht die Sicht, die richtig ist. Ja, er möchte uns seine Sicht der Dinge mitteilen. Oder er sagt zum Beispiel, sorgt euch um nichts. Sorgt euch um nichts. Denn er ist Gott. Er ist der Vater. Er ist der Versorger. Und er bringt uns eine Perspektive des Glaubens. Er bringt uns eine Perspektive des radikalen Glaubens. Wisst ihr, Gott glaubt radikal. Ich werde Beispiele bringen, die so radikal sind, wie Gott glaubt. Wie Gott mit uns Dinge bewegen will. Wie sehen vielleicht Asche? Wir haben das gerade gesungen, ja? Ich mag das Lied The Battle Belongs to Me. Ich weiß nicht, wie das Lied auf Deutsch heißt. Der Kampf. Wieder? Das hier gehört dir allein. Wir sehen manchmal Berge, er sieht die schon versetzt. Und so wie wir das Lied singen, das ist total coole Vorlage, gerade für diese Predigt oder für die Perspektive Gottes. Deshalb ist es gut, dass wir solche Lieder singen, weil die prophetisch sind für uns, dass wir unser Denken verändern. Und Gottes Denken ist anders als unser Denken. Deshalb lesen wir auch in Römer, dass unser Denken immer wieder erneuert und verändert werden muss. Er macht aus Asche etwas Schönes. Er macht aus nichts etwas Wunderbares. Und wisst ihr, es ist nicht nur eine Perspektive, die Gott alleine für sich behalten möchte, sondern er möchte uns diese Perspektive geben. Er möchte uns diese Perspektive teilen. Er möchte, dass wir so denken wie er. Er möchte, dass seine Gedanken unsere Gedanken sind, dass wir eins sind, dass wir gerade durch solche Gebets- oder Fastenzeit wie im Nähern kommen, näher kommen in dem, wie er denkt über unsere Welt, über unser Land, über diese Situationen, die uns gerade momentan so umgeben. Deshalb lasst uns jetzt Epheser 2, 6 bis 7 lesen. Hier lesen wir nämlich, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweist in Christus Jesus. Also hier lesen wir, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Also ich lebe hier auf dieser Erde mit meinen beiden Beinen und dennoch hat er mich mitversetzt in der Himmelswelt. Jesus sitzt zum Rechten des Vaters. Stimmt's? Jesus sitzt zum Rechten des Vaters. Nachdem er auferstanden war, ist er in den Himmel gegangen und hat uns den Heiligen Geist geschenkt. Und er sagt, wir sind mitversetzt. Wir sind mit bei ihm. Und das kann man sich folgendermaßen vorstellen. Ich stehe mit meinen beiden Beinen auf der Erde, aber mit meinem Herzen und meinem Kopf bin ich im Himmel. Ich stehe mit meinen beiden Beinen auf der Erde, ich lebe hier, aber mein Kopf und mein Herz haben nicht mit den Dingen dieser Welt zu tun, sondern mit seinen Dingen, mit seinen Gedanken, mit seiner Perspektive. Es ist eine Einladung für uns, dass wir uns auf diesen Weg begeben, da zu sein, wo er ist. David beschreibt das folgendermaßen. Psalm, der König David, Psalm 27, 5-6. Er war wieder in Schwierigkeiten, wie oft. Denn er wird, und hier steht, denn er wird mich bergen in seine Hütte am Tage des Unheils. Er wird mich verbergen im Versteck seines Zeltes. Und jetzt? Auf einen Felsen wird er mich heben. Und nun wird mein Haupt sich erheben über meine Feinde rings um mich her. Und was folgt dann? Opfer voller Jubel, voller Anbetung will ich opfern in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. Nun, was geschieht hier? Genau das, was in unserer Gebetszeit geschieht oder geschehen soll. Dass wenn wir zu ihm kommen, wenn wir in dieser Hütte sind, in deinem Zelt, in deinem Raum, du und Gott, wenn du in der Zeit bist, Gott möchte dich erheben. Er möchte, dass du auf dem Felsen stehst. Und der Fels ist der Christus selbst. Das ist der Eckstein. Das ist das, was unerschütterlich ist, was für immer stabil bleibt. Er will uns erheben. Er möchte, dass wir eine andere Sicht der Dinge bekommen als dieser Welt. Wir leben in dieser Welt und das ist gut so. Wir leben nicht auf einer Insel, wir leben nicht in einer Community irgendwo abseits, auf einem Bauernhof kilometerweit entfernt, ohne Internet, irgendwie auf einem heiligen Boden. Nein, wir leben mitten in der Welt. Aber wir sind nicht aus dieser Welt. Wir sollen eine andere Sicht der Dinge haben. Unser Verstand soll erneuert werden. Eine weitere Stelle sagt uns Folgendes, Römer. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Klingt erstmal logisch und kompliziert. Was meint er damit? Denn fleischlich gesinnt sein ist der Tod, doch geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Hier wird der Unterschied dargestellt zwischen fleischlich und geistlich. Fleischlich heißt es kraftlos und geistlos. Wenn Römerbrief über fleischlich spricht, dann spricht Römer Paulus über unserem alten Leben. Über das Leben, wo wir uns bemühen, wo wir uns anstrengen, wo wir versuchen, irgendwie mit eigener Kraft irgendwie zu leben, irgendwas zu erfüllen, irgendwie Gott zu gefallen oder irgendwie zu machen. Aber es ist geistlos. Es ist fleischlich, es ist kraftlos. Und wir können als Christen immer noch manchmal fleischlich leben. Einfach, wo wir uns zurückziehen, wo wir uns innerlich irgendwie zurückziehen und die Liebe erkaltet, wo wir nicht mehr so fit sind, wo wir sagen, gut, dass die Frau betet, ich muss nicht beten. Das ist gar nicht gendertauglich momentan. Okay, wie auch immer, whatever. Und dann kann es sein, dass wir wieder fleischlich sind und fleischlich denken und fleischlich handeln. Und eigentlich gibt es keinen Unterschied zwischen uns und der Welt. Außer, dass unser Name im Buch des Lebens steht. Aber unser Leben zeugt nicht von Christus. Oder wir leben geistlich. Der Geist Gottes, der Odem Gottes, der Heilige Geist ist das Verbindungsstück zwischen uns und Gott, zwischen uns und Himmel. Und dieses geistliche Leben bewirkt Leben und Frieden. Leben und Frieden. Das, was Gott bewirken will durch uns, dadurch, dass wir seine Perspektive bekommen, ist Leben und Frieden. Das ist seine Perspektive. Und wir treffen die Entscheidung, welche Perspektive wir übernehmen, wie wir leben, ob wir uns auf diesen Felsen erheben lassen zu Gott oder ob wir das nicht tun und weiterhin in unseren Hoffnungslosigkeiten und Depressionen verweilen. Ich möchte jetzt Beispiele bringen von diesen zwei verschiedenen Perspektiven, die auch jeweiligen, die auch die andere verschiedene Konsequenzen haben, wie Gott Sachen sieht, wie Gott uns die Dinge mitteilen will, wie er die Sachen sieht. Wir fingen an mit Knochen und mit der Armee Gottes. Ich habe jetzt vier Beispiele gebracht. Das erste Beispiel ist David und Goliath. Es ist das Erste, was mir einfiel, als ich über dieses Thema nachgedacht hatte. Es ist eine coole Geschichte, die wir unseren Kindern erzählen, gehört zum Kapitel Superhelden. Aber es ist irre, wenn man sich wirklich das vorstellt, was damals wirklich passiert ist. Das war ein Riese und ein Schafhirter. Das war eine Armee von Philister. Da stand Israel im Kampf gegenüber Philistern, gegenüber einer anderen Armee, die anscheinend überlegen war. Und das ist jetzt eine nette Geschichte, die wir erzählen, aber das war damals real. Es war ein Krieg. Und die Philister hatten einen besonderen Kämpfer, der hieß Goliath. Und der Goliath hat 40 Tage lang stand er auf und hat die Israeliten verspottet und hat ihren Gott verspottet. Und die Israeliten haben Angst. Die waren in eine Angststarre. Alle Kämpfer, inklusive des Königs, waren voller Angst. Das war deren Perspektive. Die waren voller Angst. Deren Perspektive war, es ist nichts möglich. Wir werden verlieren. Die haben gezittert, sagt das Wort, vor Goliath. Die waren unter Dauerbeschallung von negativen Sachen. Ich weiß nicht, ob es dir manchmal so geht, dass wir manchmal uns so fühlen jedenfalls, dass wir unter Dauerbeschallung der negativen Dinge sind. Und dass wir Angst haben, richtig Angst. So, und dann kommt der David. Und er kommt von seinem Vater her, er war der jüngste Sohn, er war ziemlich klein und sehr hübsch, wie einige von uns, oder viele. Und er kommt in die Situation, er gerät in die Situation, er will eigentlich den Brüdern was zum Futtern mitbringen und er sieht, was da passiert und er ist innerlich voller Zorn oder voller Entschlossenheit und voll des Glaubens, dass etwas passieren muss. Und er ist der Einzige. Er ist der Einzige. Und seine Brüder sind auf einmal richtig zornig über seinen Mut. Die sind zornig über seinen Glauben. Die sind zornig über seinen Mut. Sag, wer bist du denn? Du bist vermessen. Wieso denkst du das, dass du diesen Goliath besiegen kannst? Und sie gehen dann zum Saul, sie gehen zum König. Und Saul schlägt vor, dass David seine Rüstung trägt und dass er irgendwie da versucht zu kämpfen. Und David versucht, die Rüstung von Saul anzuziehen, aber es passt nicht, es funktioniert nicht. Und David sagt, weißt du was, ich nehme meinen Stab und ich gehe mit meinem Gott. Und ich werde gegen diesen Goliath kämpfen. Und wir kennen, viele von uns kennen diese Geschichte. Wenn ihr wollt, könnt ihr zu Hause nachlesen im 1. Samuel 5, 17, dass wenn David kommt, dass er Goliath besiegt. Er kommt im Namen des Herrn. David steht vor der Armee Israeli, vor der Armee. Er steht davor und Goliath steht ihm gegenüber. Und da steht im Wort, dass Goliath anfängt zu rennen zu Goliath. Und er schleudert den Stein und er tötet Goliath. Und Israel gewinnt. Und Israel gewinnt nicht nur den Kampf, sondern Israel gewinnt den Kampf der Angst. Weil ein Mann, ein Junge, mutig war, gegenüber dem Goliath zu treten. Und weil Saul so geistesgegenwärtig war, dass er es erlaubt hat. Er hat es erlaubt. Er meinte wahrscheinlich, whatever, da haben wir ein Opfer mehr. Aber David wusste, dass er mit der Kraft Gottes kommt gegenüber diesem Feind. Ich weiß nicht, wie dein Feind heißt. Aber du hast genug Zeug drin, gegenüber diesem Feind zu treten. Und wir sehen hier einen radikalen Glauben von David. Wisst ihr, ich kann mir das nicht anders vorstellen oder beschreiben. Dieser Glaube war irre radikal. Die Perspektiven waren so unterschiedlich, wie, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und da war nur ein Mann, der für Gott gestanden hatte, wusste, Gott wird uns retten. Er kam im Namen des Herrn gegenüber diesem Goliath und Israel hat gewonnen, den Kampf gegenüber der Angst. Ein zweites Beispiel ist, dass ich bringe, das ist die Tochter des Jairus. Es ist eine Geschichte aus Markus 5,35. Und hier haben wir eine Geschichte, eine Heilung. Jesus war auf dem Weg zu Jairus. Er war ein Vorsteher der Synagoge. Seine Tochter lag im Sterben. Und er hat ihn gebeten, dass er zu seiner Tochter kommt. Und auf dem Weg zu ihr, zu der Tochter, kommt diese Geschichte mit der blutflüssigen Frau, mit der Frau, die innerliche Blutungen hatte. Und sie hatte Jesus angefasst, sie wurde sofort geheilt, weil sie geglaubt hatte, wenn sie ihn nur berührt, wird sie geheilt. Coole Geschichte. In dem Moment kommen die Kollegen von dem Vorsteher der Synagoge und sagen, beschäftige den Messias nicht, lass ihn in Ruhe, deine Tochter ist gestorben. Sie ist tot, lass mal, gib mal auf. Was willst du denn? Das funktioniert sowieso nicht mit dem Beten für Kranke. Es funktioniert sowieso nicht so wirklich. Also mach aus deiner Erfahrung die Theologie, dass Gott eben nicht jeden heilt. Und dass es irgendwie so ist, dass das, es funktioniert nicht wirklich nach 2000 Jahren. Sie haben versucht, ihm eine Perspektive zu geben, dass Gott vollkommen falsch darstellt. Was tat Jesus? Lass uns das lesen. Markus 5,35. Als er noch redete, Jesus, kamen Leute vom Vorsteher der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du weiter den Meister? Jesus aber hörte nicht auf das, was da gesagt wurde und sprach zu dem Vorsteher, hey, hör mir zu, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ niemanden mit sich gehen als Petrus und Jakobus und Johannes und den Bruder von Jakobus. Halt. Jesus sieht die Leute kommen, erzählen und sein Fokus ist Jairus. Er weiß, er war voll des Glaubens, Jesus war voll des Glaubens, dass etwas passieren wird. Aber er wollte den Vater nicht verlieren. Er wollte ihn voll, er brauchte ihn. Und was er macht, er schiebt die Leute des Zweifels, des Unglaubens einfach zur Seite. Er schiebt die wirklich zur Seite. Hier steht, er hat gar nicht auf die gehört. Er sagt zu ihm, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ niemanden mit sich gehen als seine besten Freunde. Das war die Faith Community, Petrus, Johannes und Jakobus. Und er nimmt den Vater, sagt, du kommst mit und du hörst nur auf mich. Hesekiel hörte auf Gott. Er nimmt ihn mit. Und sie kamen in das Haus des Vorstehers und er sah das Getümmel und wie sehr sie weinten und heulten. Logisch. Und er ging hinein und sprach zu ihnen, was lärmt und weint ihr? Ich habe eine Frage. Hat Jesus Realitätsverlust? Also das ist, ich stelle mir die Frage wirklich, hat er nicht gemerkt, was da passiert? Hat er nicht Barmherzigkeit haben müssen? Oder war Jesus voll des radikalen Glaubens? Das kannst du nicht verstehen. Wenn du weißt, weil du es weißt, wenn du überzeugt bist, so überzeugt bist und so voll des Glaubens, dass Gott etwas im Begriff ist zu machen. Das kann man nur begreifen, indem man weiß, Jesus war voll des Glaubens in dem Moment. Er ging hinein und sprach zu ihnen, was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern er schläft. Und was passiert jetzt? Und sie verlachten ihn. Aber das war ihm wurscht. Das war ihm egal. Er aber trieb sie alle hinaus. Er hat sie ausgetrieben. Er hat die ausgetrieben, genau wie die Verkäufer im Tempel, in der Synagoge. Die haben im Haus Gottes nichts verloren. Und Gott kämpft nicht gegen Fleisch und Blut. Aber Unglauber, er akzeptiert den Unglauben nicht. Er möchte den nicht in mir. Er will ihn austreiben. Der bringt Tod. Fleischlich sein. So, er treibt das aus, die Leute. Er aber trieb sie alle hinaus und nahm sich nur den Vater des Kindes und die Mutter natürlich. Und bei ihm waren seine drei Freunde, Faith Community, Channel, wie auch immer. Und er ging hinein, wo das Kind lag. Und er griff das Kind bei der Hand und sprach zu ihm, Talita Kum. Er wusste, was er sagen wird. Er hat auf diesen Moment gewartet. Jesus hat auf diesen Moment gewartet. Er wusste, was passieren wird. Und das da heißt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und sie ging umher. Es war aber 12 Jahre alt und sie entsetzten sich sogleich über die Massen. Wer hat sich entsetzt? Die im Hause waren? Vielleicht. Aber vor allem die da draußen gestanden haben. Die waren entsetzt über eigenen Unglauben. Die waren entsetzt, welche Perspektive sie hatten. Sie waren entsetzt, welche Perspektive sie hatten. Und sie waren froh, dass Jesus doch durchgekommen ist. Wisst ihr, Gott hat eine völlig andere Perspektive. Und er ist nicht real. Manchmal kommen wir uns wirklich wie realitätsverlustig vor. Ja, wo ich sage, Micha, bleib mal ganz cool auf dem Teppich. Ja, also das ist ja ein bisschen zu radikal. Das machen wir jetzt momentan nicht so. Und wisst ihr, nein, also Gott möchte uns, er möchte uns einen neuen Raum hineinführen des Glaubens. Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir in eine neue Dimension des Glaubens hineinkommen, wo wir mit seinem Glauben übereinstimmen, mit seinem Glauben. Wo wir nicht nur den Glauben haben wie er, weil es reicht nur ein Senfkorn, sondern wo wir auch anders denken, eine andere Perspektive haben. Dass wir wissen, was ihm möglich ist. Ich habe mich kürzlich mit meiner Frau unterhalten und wir waren ganz ehrlich voreinander, sind ja auch immer. Und wir haben uns unterhalten, so hey, wie läuft's mit Gebet für Kranke? Nee, wir haben uns über Menschen unterhalten, in unseren Firmen, in unseren Einrichtungen, die krank sind. Und wir haben festgestellt, wir beten für Kranke nicht mehr. Und wisst ihr, und das war jetzt kein Vorwurf, weil wir haben ein gesundes Selbstwertgefühl. Wir wissen, Jesus liebt uns. Hey, wir sind Kinder Gottes. Aber wir haben einen Auftrag. Geht in alle Welt. Heilt die Kranken. Treibt die Dämonen aus. Das ist unser Auftrag. Das ist unser Auftrag. Und wir haben festgestellt, wir machen das nicht, weil wir nicht wissen, ob was passiert oder nicht. Wisst ihr, wie Glaube buchstabiert wird? R-S-I-O-K. Habe ich das richtig gemacht? Risiko. Es bleibt immer ein Risiko dabei, ob Sachen passieren oder nicht. Und es liegt an uns, ob wir Gottes Stimme hören und Rauschen hören. Dass ein Rauschen entsteht. Dass doch etwas in Bewegung gebracht wird. Ich mache meine Theologie über Glauben nicht an meinen Erfahrungen fest. Sondern ich mache meine Theologie der Heilung daran fest, dass Jesus das perfekte Bild des Vaters ist. Und er möchte, dass Kranke geheilt werden. Punkt. Aus. Okay. Ich habe noch 2 Beispiele. Das nächste ist die Speisung der 5000. Da ist die Junge mit 5 Broten und 2 Fischen. Und das sind, wie viele Leute waren da? 5000, was habe ich gelesen? 5000 Männer. Dann nochmal 5000 Frauen und vielleicht noch viele Kinder. Wisst ihr, die haben damals mehr Kinder gehabt als wir. Wir sind ein bisschen weniger geworden im Laufe der Zeit. Nicht so viele Kinder. Ja. Und da war der kleine Junge und da waren die Jünger und die waren schon, die haben schon einen Plan gehabt. Da war der Petrus. Petrus hat mal einen Plan gehabt. Guckt euch mal Chosen an. Guckt euch mal, er hatte immer einen Plan gehabt. Und meinte, es ist unmöglich, dass wir jetzt die Leute hier beliefern mit Pizza. Das ist alles, das reicht nicht aus. Es ist nicht genug. Wir haben nicht genug, Jesus, wir haben nicht genug. Ja, wir haben nicht genug Ressourcen, wir haben nicht genug Geld, wir haben nicht genug das, wir haben nicht genug Zeit, wir sind zu blöd vielleicht, wir haben nicht genug jenes. Und Jesus sagt, es ist genug da. Es ist genug da im Haus. Da ist ein Junge da. Der hat 5 Brote und 2 Fische. Es waren 2 verschiedene Perspektiven. Eine Perspektive, es ist nie genug da. Und die andere, wo Jesus sagt, das Wenige, es ist ein Potenzial für ein Wunder. Es ist ein Anfang, es kann ein Anfang eines Wunders sein. Es kann etwas passieren. Seht ihr das? Und wir haben manchmal auch diese Perspektive, wo alles so schlecht und schlimm ist. Es reicht nie, hinten und vorne, was machen wir jetzt? Und Jesus führt uns und sagt, es ist genug da. Das reicht. Geh. Fang einfach an. Fang einfach an. Fang einfach an, für Leute zu beten oder fang einfach an, das zu tun, was du auf deinem Herzen hast. Und er wird dir den Rest geben. 2 verschiedene Perspektiven. Gott betrachtet das anders. Er betrachtet das mit Augen des Glaubens, was wir haben, was wir ihm bringen. Und er will das vermehren. Auch was hier in diesem Haus ist, er will das vermehren. Er glaubt an dieses Haus. Er glaubt an diese Gemeinde. Er glaubt an unsere 5 Brote und 2 Fische. Er glaubt dran. In diesem Jahr. Er ist voller Überzeugung, dass dieses Haus befüllt werden kann. Dass hier Zeichen und Wunder passieren können, wie zu Zeiten von Jesus Christus, als er auf dieser Erde war. Und noch mehr als das. Er ist voll davon überzeugt, du kannst Jesus von seinem radikalen Glauben daran nicht verhindern. Du kannst es bloß ablehnen. Aber du kannst ihn nicht verhindern. Das letzte Beispiel, das ich bringe, ist, der Einzug in das verheißene Land, beziehungsweise noch lange davor, als Mose diese 12 Boten, das waren 12 Boten, ne? Als er sie geschickt hat in das verheißene Land. Es waren 12, oder? Ja. Er hat die reingeschickt in das Land, die sollen das Land erkunden, die sollen gucken, Leute, was ist das für ein wunderschönes Land, das Gott uns geben möchte. Und die waren 40 Tage dort. 40 Tage waren sie in diesem Land. Und die kamen zurück. Und es gab 2 Perspektiven. Und es gab 2 Wege. Es gab eine fleischliche Perspektive, kraftlose. Und es gab eine geistliche Perspektive, die mit Leben gefüllt. Es gab die Perspektive, wir können niemals das Land einnehmen. Wir können niemals da reinkommen. Die Berge sind zu hoch. Das sind Riesen und so weiter und so fort. Und es gab die Perspektive von Josua und Kaleb. Es gab die Perspektive, ja, da gibt es die Riesen. Es gab eine Perspektive des radikalen Glaubens. Des radikalen Glaubens, dass egal was passiert, egal welche Riesen da stehen, wir werden das besiegen. Sie waren 40 Tage in dem Land, das Gott ihnen verheißen hat. Und 40 Tage stand Goliath vor Israel. 40 Tage. David hat Goliath besiegt. Israelis haben sich falsch entschieden. Die haben sich falsch entschieden. Die mussten zwar statt 40 Tage 40 Jahre in der Wüste verweilen. Wisst ihr, diese 2 Perspektiven haben 2 Konsequenzen. Und wir entscheiden, auf welche Boote wir hören. Du und ich. Wir entscheiden uns, auf welchen Weg wir uns begeben, so wie Hesekiel, dass wir Gott zuhören oder dass wir es nicht tun. Weißt du, der Punkt ist, du bist der Herr deines Lebens. Michael, das verstehe ich nicht ganz. Ich dachte, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Wieso sagst du, ich bin nicht der Herr mein... Ah, Michael, du hast es nicht ganz so verstanden. Wir haben immer noch freien Willen. Wir haben freien Willen. Jeder von uns hat einen freien Willen. Und unser Leben ist wie, stell dir ein Auto vor, okay? Auto. Und stell dir vor, dein Leben steht für das Auto. Und du sagst, Jesus, du darfst das Auto fahren. Und ich sage, was? Nein, 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 nein. Ich will das Auto nicht fahren. Das ist dein Leben. Du fährst das Auto. Ich habe es dir anvertraut. Ich habe es dir geschenkt. Du fährst das Auto, nicht ich. Aber ich sitze neben dir. Ich sitze neben dir und ich will dir zuflüstern, was zu tun ist. Ich will dich begleiten. Ich schicke den Heiligen Geist, der da ist und der dich begleitet. Die Band, könnt ihr schon nach vorne kommen, bitte? Er schickt den Heiligen Geist. Und wir entscheiden, ob wir auf dieser Stimme hören, die uns zuflüstert. Ob ein Rauschen entsteht, Sachen in Bewegung gebracht werden. Wisst ihr, als der Heilige Geist in Jerusalem kam, als die Brüder und Schwestern einmütig versammelt waren, kam ein Rauschen. Es war ein Rauschen der Stadt. Das war der Wind des Geistes. Und die Menschen wussten, dass etwas passiert. Sie spürten das. Menschen, die Jesus nicht kannten. Menschen, die aus vielen Nationen kamen, die kamen nicht, weil sie Sprachenreden gehört hatten zuerst. Sie haben dann Sprachenreden gehört und verstanden das Evangelium. Sie kamen erstmal wegen einem Geräusch. Da war etwas in der Atmosphäre, was passiert ist, dass die Menschen herkamen und sie haben gemerkt, da ist etwas. Da ist etwas, sie haben gespürt, mich zieht's dahin, zu diesem Geräusch, zu diesem mächtigen Wind, da in dem Haus, im Obergeschoss. Upper Room, in diesem Obergeschoss. Die Menschen drangen dahin und dann kamen die Jünger und die reden in Sprachen und die Menschen konnten verstehen, worum es geht. Wollen wir eine Gemeinde sein, wo ein Geräusch entsteht? Wollen wir eine Gemeinde sein, die bereit sind, dass etwas in der Atmosphäre passiert, sodass die Menschen in dieser Stadt, in dieser Region, in diesem Bundesland hinzugetan werden der Gemeinde, dass sie Hoffnung bekommen, dass sie eine neue Perspektive bekommen über ihr Leben, dass die Feinde fallen, dass die Feinde deren einfach fallen. Dass Hoffnung kommt, Hoffnung steigt. Dass Hoffnung zunimmt in dieser Stadt, in diesem Land. Dass Gottes Perspektive übernimmt uns. Lass uns Gott neu hingeben. Lass uns von Gott erforschen, untersuchen, ob wir auf einem hölzernen Weg sind, ob wir auf einem Weg der Mühsal sind, Mühseligkeit. Er hat gesagt, komm zu mir, ihr Beladenen. Es gibt Lasten, die wir tragen, die sollst du nicht tragen. Lass uns das ablegen vor seinem Thron. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart. Du bist ein mächtiger Befreier. Du tust etwas, ein mächtiges Werk tust du an uns. Jesus, es ist ein Jahr des Glaubens. Es ist ein Jahr der Veränderung. Wir wollen das zulassen, dass du kommst. Dass du in unser Herz kommst. Und dass du Sachen rausschmeißt. Dass du die Wurzel des Unglaubens rauspiekst aus dem Boden unseres Herzens. Jesus, wir möchten, dass du kommst in unser Leben, dass du ein tiefes Werk tust an uns. Dass du uns auf einen Felsen stellst, das unerschütterlich ist. Dass wir Riesen sehen, die fallen, weil wir nicht defensiv, sondern dass wir offensiv sind. Herr, dass wir nicht weglaufen von Problemen, sondern wie David. Er ist zu ihm hingerannt und hat ihn erschlagen. Jesus, schenk uns diesen Glauben. Jesus, schenk uns diesen Glauben, dass wir keine Knochen sehen, sondern eine Armee. Dass wenn wir die Menschen in dieser Stadt sehen, dass wir Mitglieder dieser Gemeinde oder anderen Gemeinden sehen, wenn wir Menschen in dieser Stadt sehen, dass wir Propheten, Apostel, Lehrer, Menschen mit Barmherzigkeitsdienst sehen, Missionare, die in die ganze Welt gehen, sehen. Schenk uns deine Perspektive für diese Menschen. Du hast uns, Jesus, eines Tages errettet und hast uns deine Perspektive gegeben. Erwecke diese Perspektive in uns neu, wer wir sind. Wer wir sind. wer wir sind. Wir sind die Kinder des Allergrößten. Wir sind die Kinder der Allerheiligsten. Du bist der Löwe und das Lamm. Du hast dich geopfert. Aber wenn du brüllst, dann fallen alle Mauern. Jesus, wir geben uns dir hin. Jesus, wir geben uns neu dir hin. Nimm dir jetzt die Zeit, wenn wir das letzte Lied singen, dass du dich neu Gott überlässt. Dass du sagst, hey, ich bin's hier wieder. Ich bin's hier. Und ich will es. Ich will dieses Neue. Das, was verloren gegangen ist in mir, diese Leidenschaft. Ich will diesen radikalen Glauben von dir. Deine Perspektive für mein Leben.